Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute nach 2 Jahren mal wieder mit der Bright-Gründerin Lena Hackelöhr. Lena hat Klarna mit aufgebaut und dann 2019 ihr eigenes Fintech Bright gegründet. Das Unternehmen bietet sogenanntes Account-to-Account-Payment an, ein großer Hype zurzeit. Bright gibt nun heute eine Finanzierungsrunde über 60 Millionen bekannt, viel Geld für eine schwierige Zeit. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie in so einer Phase ein Fintech aufgebaut hat, wie sie es geschafft hat, profitabel zu sein und welche Rolle Account-to-Account-Payment in Zukunft spielen wird. Viel Spaß damit. Hallo Lena, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Es ist jetzt schon 2 Jahre her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Damals waren wir mitten noch in der Corona-Krise. Die Zeit rennt. Wir haben damals auch viel über deinen ehemaligen Arbeitgeber Klarna gesprochen. Das war damals sehr, sehr angesagt, sehr hoch bewertet, wahrscheinlich da so um die 40 Milliarden. Was jetzt, seitdem hat sich irgendwie die Zeit sehr stark geändert. Klarna wurde stark abgewertet, aber generell die ganze Branche hat ja irgendwie gerade zu kämpfen. Mhm. Wie hast du das erlebt, diesen Wechsel auch?
Wir sind ja die letzten beiden Jahre sehr stark mit dem Unternehmensaufbau im Grunde genommen beschäftigt gewesen. Und insofern, glaube ich, haben wir eine ein bisschen andere Perspektive darauf. Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, das stimmt, das war, glaube ich, noch mitten in Corona. Da waren wir noch relativ jung. Mittlerweile sind wir gewachsen als Unternehmen und haben natürlich in der Zeit uns auch stark anpassen müssen an die geänderte Zeit oder die neuen Rahmenbedingungen sozusagen, die sich da geboten haben für Fintechs und haben deswegen natürlich auch ein bisschen mehr darauf fokussiert, dass wir konservativer gewesen sind, glaube ich, auch was Finanzierungsrunden und dergleichen angeht und versucht, das Unternehmen möglichst nachhaltig aufzubauen.
Wie hat sich das ganz konkret bemerkbar gemacht?
Also die Investorengespräche, die ich geführt habe, waren natürlich vor 2 Jahren anders als noch vor 3 oder 4 Jahren. Als ich gestartet bin 2019. Man hat schon gemerkt, dass es nach wie vor sehr viel Interesse gibt, aber es gab mehr Zurückhaltung, natürlich speziell jetzt im letzten Jahr. Wir haben aber von Anfang an eigentlich darauf gebaut, dass wir uns sehr stark auf die Kunden fokussiert haben und sehr schnell eigentlich...
Sagen alle.
Ja, ich weiß, sagen alle. Aber wir wollten, also nicht nur vom Produkt her, ich glaube, das sagen wirklich alle, aber wir wollten relativ schnell unabhängig werden finanziell. Also davon wegkommen, dass wir ja Geld verbrennen, im Grunde genommen. Deswegen haben wir letztes Jahr es dann geschafft, profitabel zu werden. Es war klar profitabel, das war auch der Ansatz. Also wir wollen natürlich keine Gewinne einfahren, weil wir natürlich alles in unser Wachstum investieren wollen. Aber wir wollten gerne aufhören, Geld zu verbrennen. Einfach damit wir nicht mit dem Rücken an der Wand stehen irgendwann.
Das heißt, diese Marktexpansion, ihr seid ja auch außerhalb von Schweden jetzt schon in einige Länder gegangen, das wurde auch aus den eigenen Erträgen dann schon finanziert.
Ja, absolut. Also wir haben natürlich auch im Fundraise gehabt, schon zu Beginn, absolut. Also wir haben Geld aufgenommen, keine Frage. Also jetzt nicht komplett gebootstrapped. Aber wir haben uns bei der Expansion auch stark an unseren Kunden tatsächlich orientiert. Also wir haben Märkte in der Sequenz gelauncht, wie unsere größeren Kunden das gerne wollten. Weil im Grunde genommen unser Thema, also unser Produkt, also Instant Account to Account oder Instant Bank Payments, ja in ganz Europa eigentlich Potenzial hat. Also natürlich ist das Ziel, dass man irgendwann mal fast alle relevanten Märkte abdeckt. Und wir haben uns aber dann an der, was die Reihenfolge der Märkte angeht, daran orientiert, was für unsere größeren Kunden wichtig ist, so dass wir eigentlich...
Erzähl dazu.
Also zum Beispiel machen wir sehr viel Instant Payouts noch aktuell in ganz Europa, ne? Und da gibt's eigentlich eine ganze Reihe von Unternehmen, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Ich glaube, man denkt bei Payments immer direkt irgendwie an Online-Shops, logischerweise. Aber es gibt zum Beispiel, wir haben einen Kunden, Auctionet, das ist eine ganz große Plattform für Auktionshäuser. Und das ist ein klassischer Use Case bei uns. Also die brauchen nicht nur Instant Payments, sondern die brauchen eben auch Instant Payouts für Verkäufer, die in ganz Europa sitzen können, als Beispiel. Und daran haben wir uns natürlich dann auch orientiert, als wir unsere Roadmap aufgebaut haben. Und momentan sind wir so dabei, die ganzen Lücken in Europa eigentlich zu schließen. Also die Nordics, da sind wir natürlich schon von jeher sehr stark. Aber auch Benelux machen wir jetzt mittlerweile komplett. Also Belgien, Niederlande zum Beispiel, Dach. Ist natürlich jetzt auch verstärkt ein Fokus für uns. Und insofern haben wir uns dann tatsächlich eher daran orientiert.
Ja, bevor wir jetzt nochmal in die Tiefe auch über das Produkt und eure Finanzierungsrunde sprechen, würde mich trotzdem nochmal interessieren, wie sozusagen strukturell anders baut man so ein Unternehmen auf, wenn sozusagen man weiß, Geld spielt eine Rolle, man muss vorsichtig sein, man muss anders arbeiten als noch du es vielleicht auch von den kleinen Zeiten noch erlebt hast.
Also grundsätzlich haben wir natürlich erstmal, also ganz einfach, gar nicht so viele Leute eingestellt, ursprünglich. Ich finde, Fintech ist in der Hinsicht immer ein bisschen komplexer, weil man ist ja stark reguliert und es gibt einfach Positionen, die muss man vom ersten Tag an besetzen. Das geht eben einfach nicht anders, ne? Also du brauchst halt Risk, Compliance, Legal, braucht man einfach vom ersten Tag und man braucht auch gute Leute. Wir haben also deswegen eher seniore Leute eingestellt, aber weniger seniore Leute. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, den Headcount zu Beginn erstmal ein bisschen kleiner zu halten. Ich glaube, als wir gesprochen haben, da waren wir vielleicht, glaube ich, erst 30 oder 40 Leute zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und viele von denen aber sehr erfahren. Also die meisten Leute machen bei uns schon 10 oder 15 Jahre Payments tatsächlich. Und die haben dann sozusagen in Line mit dem Wachstum ihre Teams aufbauen dürfen. Was dazu geführt hat, dass wir lange sehr kleine Teams nur hatten, also 1-, 2-, 3-Mann-Teams. Und das hat sich natürlich mittlerweile geändert, weil wir gewachsen sind. Aber das war der Ansatz.
Hört sich aber jetzt auch nicht so billig an. Also ich meine, die Leute sind ja auch teuer, irgendwie abzuwerben und zu bekommen, die erstmal diese Erfahrung auch haben.
Nee, genau. Es ist nicht billig, aber man arbeitet, glaube ich, effizienter dadurch. Als wenn man jetzt, wie zum Beispiel das noch vor 10 Jahren der Fall war, als es ja wenig Leute gab, die wirklich viel Fintech-Erfahrung hatten, also speziell im Bereich Payments, weil alles zum ersten Mal gemacht haben. Da hat man natürlich auch den Preis für gezahlt. Dann haben wir Fehler gemacht, die würde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen. Und insofern war das ein bisschen anderer Ansatz. Wir haben auch ein relativ kleines Vertriebsteam nur gehabt zu Beginn zum Beispiel. Also wir waren, glaube ich, schon sehr konservativ die ersten Jahre. Ich habe mich damals natürlich oft gefragt, ob es die richtige Strategie ist, offen gesagt. Also ich habe oft auch schon...
Wenn man dann morgens die Newsseiten aufgemacht hat und gesehen hat, hier 50 Millionen, da 100 Millionen, oder?
Genau. Dann überlegst du dir ja schon, weil ich kann ja meine Philosophie haben darüber, wie ich ein Unternehmen aufbauen möchte und dass ich möglichst will, dass wir sehr gute Leute einstellen, die sich sicher fühlen in ihrer Rolle, dass wir keine Leute kündigen müssen. Das kann ich ja alles so machen wollen und schön finden, aber ich bewege mich ja in keinem Vakuum am Markt. Ich meine, es gibt ja auch Konkurrenz, die sich auch bewegt, die sich auch schnell bewegt, die dann vielleicht eher so die Big Bets fahren. Und dann habe ich schon auch teilweise überlegt, ob das so der richtige Ansatz ist oder ob wir das nicht auch beschleunigen müssten. Und ja, dann hat sich die Welt aber geändert. Vor, wie lange ist es jetzt her mittlerweile? Einem Jahr, 18 Monaten. Und plötzlich ist es für alle anderen auch schwieriger geworden mit dem Kapital und mit den Finanzierungsrunden. Und da standen wir natürlich im Vergleich plötzlich sehr gut da. Ja. Weil wir eben konservativer gewesen sind und eben auf gar nicht unbedingt Profitabilität fokussiert haben, aber eher darauf fokussiert haben, dass wir eben nicht unbedingt so extrem abhängig werden von der nächsten großen Finanzierungsrunde. Und das war natürlich ja ein Stück weit auch Glück, muss man auch sagen.
Ihr habt jetzt mit Dawn Capital und eVentures, was heute Headline heißt, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 60 Millionen, was für die Zeit schon sehr, sehr viel ist. Wie schwierig war es, da irgendwie die Geldgeber zu überzeugen?
Ursprünglich war das gar nicht mein Ziel, so eine große Runde zu raisen. Das hat sich tatsächlich eher ergeben, weil wir haben im letzten Jahr relativ oft Finanzierungsgespräche geführt. Aber das war mehr so, offen gesagt, mehr so Meet and Greet fast. Also wir haben quasi gesagt, naja, wir suchen eigentlich gerade kein Kapital, aber wir lernen euch gerne kennen. Und es hat sich dann erst daraus...
Das war, glaube ich, bei vielen die Strategie, nicht offiziell rauszugehen, sondern irgendwie in Kontakt zu bleiben.
Genau. Wir haben aber tatsächlich auch gar keinen Plan gehabt. Wir hatten auch kein Deck zum Beispiel. Wobei, glaube, mittlerweile ist es schon fast out, ein Deck zu haben, um zu fundraisen. Aber wir haben tatsächlich gar keine Absicht gehabt. Ursprünglich, also zumindest nicht im letzten Jahr, als wir die alle getroffen haben, die ganzen Investoren. Und in diesem Jahr, als wir dann aber also im letzten Jahr profitabel geworden sind, also 2022, haben wir uns schon überlegt, naja gut, jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute Basis. Wir haben auch eine kritische Masse. Also mittlerweile sind wir 100 im Unternehmen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf einem Niveau mittlerweile, wo wir schneller skalieren können als früher. Und das Unternehmen auch mehr Funding vertragen kann. Und dann sind wir in Gespräche eingestiegen mit Funds, die uns jetzt schon länger beobachtet haben. Und das war, glaube ich, das hat uns sehr geholfen dabei, dass sie uns jetzt schon einige Monate oder vielleicht schon ein Jahr auch verfolgt haben und geschaut haben, was wir gemacht haben, welche Produkte wir gelauncht haben, welche Märkte wir gegangen sind, mit welchen Kunden etc. Und dann war es tatsächlich nicht besonders schwer, muss ich sagen. Also es war nicht so, dass wir unheimlich Klinken putzen mussten, sondern wir sind eigentlich von den Funds angesprochen worden. Und vermutlich eben darauf basierend, dass wir eben auch keinen Cash-Burn mehr hatten.
Okay, und auch zu guten Konditionen. Es gab jetzt ja auch einige Finanzierungsrunden, wo die Gründer und Gründer dann Liquidation Preferences akzeptieren mussten. Also Sachen, die man nach außen nicht sieht, aber die nach innen für viele Leute sehr nachteilig sind.
Ja, absolut. Nee, das war bei uns nicht der Fall. Also wir mussten keine Konditionen akzeptieren, die wir nicht wollten. Und ich glaube, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Also das war auch, ich war da auch sehr transparent mit. Also wir mussten ja nicht unbedingt Geld einsammeln. Und wenn jetzt die Marktkonditionen total schlecht gewesen wären, hätten wir es tatsächlich auch nicht gemacht. Zumindest, also nicht zu diesem Zeitpunkt jedenfalls.
Ja. Sagt ihr denn etwas zu euren Revenues, Umsätzen, zu den Transaktionsvolumen, was schon über euer Netzwerk abgewickelt wird?
Normalerweise nicht, weil ich gar nicht so weiß, ob das für viele Leute so intuitiv ist. Was ich sagen kann, ist, dass die, was das Volumen angeht, wir uns mittlerweile in Milliardenhöhe durchaus bewegen. Weil wir aber auch viele Märkte natürlich abdecken in Europa, ne? Also unser Produkt ist mittlerweile in 25 Märkten verfügbar. Und wir haben deswegen auch nicht einen großen Markt, sondern in vielen Märkten sind wir eigentlich vertreten mittlerweile. Und das sorgt natürlich auch für entsprechend für Volumina.
Okay. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass Auszahlungen bei euch noch einen Großteil ausmachen. Hm. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Überblick geben, was die verschiedenen Use Cases eigentlich sind. Account-to-Account-Payment ist ja so ein Buzzword gerade, also dass einige Unternehmen in diesen Markt vordringen. Das ist sozusagen so Sofortüberweisung der neuen Generation, dass man darüber Payments auslöst und weitere Produkte entwickelt. Mhm. Wo steht ihr da jetzt aktuell?
Ja, es ist nicht der Großteil unseres Business, aber ein großer Teil tatsächlich. Darf ich da ein bisschen ausholen?
Ja.
Dann kann ich das, glaube ich, besser einordnen. Also es ist so, wenn man uns vergleicht mit Open Banking Anbietern der ersten Stunde, dann geht es ja viel um Payment Initiation. Das heißt, das Geld fließt eigentlich vom Kunden direkt zum Händler. Und dazwischen steht eine Art Zahlungsauslösedienst. Das ist ja eigentlich so das, was hinter den Kulissen passiert. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir haben ein System gebaut oder eine Architektur, die wir Bright Instant Payments Network nennen, also Bright IPN. Und das ist im Grunde genommen der Kern auch unserer Technologie. Und die sitzt zwischen dem Verbraucher und dem Händler. Und in diese Plattform laufen im Grunde, oder dieses Netzwerk, laufen alle einkommenden Zahlungen, die wir auch in Echtzeit abwickeln. Die laufen quasi in dieses Netzwerk. Und kann von da aus natürlich auch wieder ausgezahlt werden. Und das ist der Bereich Auszahlung. Das heißt, unser IPN steuert Zahlungen durch ganz Europa in Realtime. Auch in Märkte, wo es gar kein Realtime-Netzwerk gibt. Schweden ist ein schöner Markt zum Beispiel. Da gibt es keine Echtzeitzahlung, gibt es auch kein SEPA Instant beispielsweise. Und das ist eben alles verbunden in dieser Kerntechnologie. Und das ist eigentlich auch der Fokus des Unternehmens. Also der Bereich Payment Initiation, also die Open Banking APIs, die sind ja nun mal per Definition sehr standardisiert. Die haben wir auch natürlich selber aufgebaut.
Also nicht mit Ting, Capili oder so, ihr habt das selber quasi gebaut.
Das ist einer unserer Ansätze. Also wir wollen die Transaktion von vorne bis hinten ownen sozusagen. Und wir haben unsere Architektur komplett selber gebaut. Wir haben natürlich auch Fallback-Partner und dergleichen, aber der ganz, 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 ganz große Teil unserer Transaktion läuft über unsere eigene Technologie, eben aufbauen das auf diesem Netzwerk. Und es gibt Use Cases am Markt, die sind nur Payments, also das klassische Online-Shopping. Es gibt Use Cases.
Dafür bräuchte man ja diese Zwischenstation bei euch theoretisch nicht, oder?
Theoretisch nicht, praktisch aber ja, weil dadurch eben alles Echtzeit läuft. Und es gibt Märkte, da hat man einen sehr hohen SEPA-Instant-Anteil. Da könnte man sagen, okay, dann läuft das einfach alles in ein Konto, ja. Aber meistens erreicht man damit nicht die perfekte Abdeckung, die man eigentlich haben will. Also wir haben Märkte zum Beispiel, da haben wir 99% Instant-Abdeckung mittlerweile. Und das, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, wo eigentlich der wahre Vorteil von A2A liegt. Ne? Weil es wird immer viel über Preis gesprochen und kein Middleman und dergleichen mehr. In Wahrheit, wenn man das mal wirklich mal mit großen Kunden durchgeht, also wirklich Line für Line, wo die Paymentkosten sitzen, wo der Aufwand sitzt, wo die Losses sitzen, hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass man kein Fraud und keine Chargebacks hat im Vergleich zu Credit Cards. Und damit das aber wirklich nicht auftritt, braucht man eben ein Instant Processing. Wenn die Gelder nicht instant fließen, also nicht in Echtzeit, dann öffnet das eben doch wieder Tür und Tor dafür, dass es Zahlungsausfälle gibt.
Aber an welcher Stelle, zum Beispiel, wenn man jetzt sofort Überweisung nimmt und dass die Bank quasi kein Instant Payment unterstützt, an welcher Stelle kann es dann Betrug geben?
Also bei der Bank gibt es ja immer zwei Banken. Ne? Es gibt ja immer die Sending Bank und sozusagen die Receiving Bank. Und das kann natürlich an beiden Stellen eigentlich viel falsch laufen. Ne? Man kann auch, also wir zum Beispiel senden alle unsere Gelder instant, aber es gibt natürlich trotzdem Banken, die sie nicht instant empfangen. Aber das bedeutet natürlich eine Zahlungsverzögerung. Und dann gibt es entweder den Fall, dass man einfach zum Beispiel, klassischer Fall, freitagsabends, stellst du eine Zahlung ein oder machst ein Open Banking Payment, was nicht instant ist, das wird halt dann teilweise gar nicht ausgeführt bis montags. Montags kommen aber andere Zahlungen von deinem Konto. Und dann hast du plötzlich keine Kontodeckung mehr beispielsweise. Oder es lockt sich jemand übers Wochenende sein Konto ein und versucht, die Zahlung abzubrechen. Das geht bei vielen Banken in Europa immer noch, dass man die Zahlung wieder rausnehmen kann, im Grunde genommen. Und dann entstehen eben Zahlungsausfälle. Das kann natürlich gemanagt werden. Klar, du kannst ein Risikomanagement dahinter bauen, kannst dafür sorgen, dass der Händler die Ware gar nicht verschickt zwischenzeitlich. Aber da an der Stelle ist natürlich mehr Aufwand und nicht wirklich das volle Potenzial von Instant Account to Account, was du eigentlich haben willst am Markt. Und deswegen haben wir uns so aufgestellt, weil wir glauben, dass man das eigentlich braucht, damit man wirklich eine konkurrenzfähige Zahlungslösung hat, die Kreditkarten das Wasser abgraben kann. Weil das ist ja im Grunde genommen das, was wir glauben und was, glaube ich, fast alle glauben, was Account-to-Account erreichen kann, ist eben den Anteil an Kreditkartenzahlungen zu verringern. Zum Beispiel
nicht PayPal oder so?
Na, ich glaube, also ich persönlich denke, das ist aber vielleicht meine Philosophie, ich glaube, es gibt für verschiedene Use Cases und für verschiedene Arten von Verbrauchern unterschiedliche Zahlungsmethoden, die alle ihre Berechtigung haben am Markt. Wir haben gerade über Klarna gesprochen. Klarna zum Beispiel, Buy Now Pay Later, ist super stark im Bereich Fashion. Nicht umsonst deswegen, weil die meisten Leute natürlich Auswahlbestellungen treffen und eben das gleiche T-Shirt dreimal bestellen, weil sie nicht genau wissen, welche Größe sie brauchen.
Ja, wird ja irgendwie 50% im Schnitt wieder zurückgeschickt.
Genau. Ja. Und willst du das vorab komplett bezahlen? Ein Teil der Kunden wird das sicher machen, weil ein Teil der Kunden wird genau wissen, ich will die Jeans und nur in einer Größe, weil ich die immer kaufe. Aber andere Kunden eben nicht. Und die werden weiterhin Buy Now Pay Later nutzen. Da bin ich mir ganz, ganz fest von überzeugt. Und es wird auch PayPal-Kunden geben, die grundsätzlich immer PayPal-Kunden bleiben wollen oder zumindest auf absehbare Zeit. Und das ist ja auch völlig fein, dass es das gibt. Ne? Also man sollte ja auch eine Auswahl anbieten. Aber gerade Kreditkarten, da glaube ich, ist es oft so, dass es weniger die bewusste Wahl für die Kreditkarte ist, sondern einfach das, was überall geht. Der rote Faden in Europa an Zahlungsmethoden. Und ich glaube, dass in dem Bereich kommt Account-to-Account zum Tragen. Aber man muss es natürlich so aufbauen, dass der Händler auch wirklich den Mehrwert davon hat. Und deswegen haben wir das so aufgebaut.
Weil ich meine, der Händler wird ja im Zweifel auch über Preis oder so Argumente wie vorhin, dass die Rate des Betrugs möglichst gering ist, drauf kommen. Aber was ist quasi für die Kundinnen und Kunden am Ende das Incentive, das zu nutzen?
Ja, total gute Frage, kriege ich auch ganz oft. Habe ich auch eine Investitionsrunde auf die Frage bekommen, dass die Investoren gesagt haben, okay, und es ist total klar, warum Account-to-Account für Händler so spannend ist. Was ist denn für den Consumer sozusagen drin? Ich glaube, dass da die Antwort daran liegt, dass es einfach eine sehr einfache Zahlungsart ist, im Grunde genommen. Du musst dich nicht anmelden, du musst nichts runterladen, du musst dich an nichts erinnern, keine langen Zahlungsfolgen. Du brauchst im Grunde genommen ja nur die Daten, mit denen du dich in dein Bankkonto einloggst, beziehungsweise in dein Online-Banking. Und weil die meisten Leute natürlich mittlerweile eine Online-Banking-App auf ihrem Handy haben, wissen sie das auswendig. Also es gibt eigentlich eine sehr, sehr geringe Hürde. Wir haben uns speziell darauf fokussiert, dass wir One-Click-Zahlungen machen im Bereich Open Banking. Das heißt, sobald du uns einmal genutzt hast, egal bei welchem Händler, also hast einmal eine Zahlung mit Bright gemacht in einem Land, dann landest du beim nächsten Mal bei der wiederkehrenden Zahlung direkt sozusagen auf deinem Bankkonto als zur Auswahl. Also du kriegst nicht mehr, wie typischerweise natürlich bei einem Account-to-Account-Payment, du dich dafür entschieden hast, nicht die ganze Auswahl von allen Banken in einem Land, sondern du landest halt direkt beispielsweise in Deutschland bei der Deutschen Bank, dein Bankkonto ist schon voraus gefüllt und du musst eigentlich nur noch die Zahlung freigeben. Und das ist sehr einfach. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum sich Kunden dafür entscheiden. Das andere ist, dass natürlich durch die Banken schon eine gewisse Ebene von Vertrauen auch da ist, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man jetzt sich neu positioniert, glaube ich, als Marke im Bereich Payments, ist es am Anfang immer schwer. Und man will natürlich, glaube ich, als Payment Company immer gerne den Schwung erreichen, sozusagen weg von der Kategorie zur Marke. Beispiel Klarna haben wir letztes Mal viel drüber gesprochen. Am Anfang war alles nur Rechnungskauf, alle wollten Rechnungskauf. Und irgendwann wollten die Leute halt speziell Klarna. Und das ist natürlich eine sehr viel bessere Situation für einen Anbieter. Und das ist, glaube ich, das, wo wir momentan noch sehr, sehr am Anfang stehen, natürlich in Deutschland oder in allen Märkten in Europa.
Aber wenn ich jetzt so bei meinem eigenen Verhalten das ein bisschen reflektiere, dann ist ja quasi oft irgendwie PayPal auch sehr einfach oder Kreditkarte, wenn es bei irgendwie meinen Lieblings-Apps irgendwie schon voreingefüllt ist, vorausgefüllt ist, dann funktioniert das auch schon sehr schnell, wohingegen ins Bankkonto einloggen, je nach Bank, manchmal sogar noch Probleme irgendwie bereitet.
Klar, es gibt Banken, bei denen ist es nicht besonders einfach. Wir sehen aber, dass sich das extrem verbessert. Also kurzes Beispiel. Ich weiß, dass wir, als wir gelauncht sind, die Deutsche Bank teilweise noch so Zettel hatte mit Codes, die man so für, also so ein Tanzzettel auf Papier. Das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr, logischerweise. Und ich glaube, was wir da sehen, und wir sprechen mit den Banken ja viel darüber natürlich, weil wir mit allen großen Banken mittlerweile irgendwie zusammenarbeiten, zumindest in Westeuropa natürlich, nicht global, aber Westeuropa. Und wir sehen, dass das alles auch einfacher wird mit der Zeit. Das andere ist natürlich auch der Händler. Der hat ja eine starke Incentivierung dann, ne? Auch die Zahlungsart zu promoten und nach vorne zu stellen. Aber natürlich wird es nicht über Nacht gehen. Also klar, es ist nicht so, dass man Account-to-Account einbindet und plötzlich will keiner mehr mit seiner Kreditkarte zahlen. Alle wollen nur noch Account-to-Account. Insofern, das wird natürlich dauern. Aber die Sofortüberweisung in Deutschland, hast du gerade schon angesprochen, ist ein gutes Beispiel, ne? Sehr unheimlich populär, immer noch eine Riesenmarke. Obwohl ich meinen möchte, dass der Prozess, weil es ihn ja auch schon lange gibt, da auch nicht besonders einfach ist oder war.
Ja. Aber gibt es nochmal so ein Argument, wie jetzt zum Beispiel bei dem Fashion, ist es ja total einleuchtend, ich will es erstmal anprobieren und dann erst bezahlen. Gibt es so klare Anwendungsfälle, wo man sagt, so, da ist Account to Account, also das ist einfach, macht es einen Unterschied, dass es sofort da ist?
Also alles, was natürlich sofort konsumiert wird, ne? Also alles, was irgendwie mit Downloads oder Movie Streaming oder Entertainment etc. zu tun hat, das ist ein ganz, ganz klarer Use Case. Alles, wo grundsätzlich Kredit problematisch ist oder wo man keinen Kredit anbieten will. Beispielsweise haben ja noch viele Anbieter auch Restriktionen, was zum Beispiel Wein angeht, online und dergleichen mehr. Das ist auch sehr obvious. Hohe Tickets sind auch sehr populär bei Account-to-Account, logischerweise. Ne? Also wenn zum Beispiel wir sind Auctionet, wie ich gerade angesprochen habe, da werden viel Möbel auch verkauft und Kunst und dergleichen mehr. Da ist es auch so, dass die Leute das gerne von ihrem Konto bezahlen, weil sie eben genau wissen, dass es kommt als Zahlung. Und insofern, klar, es gibt so einen leichten Bias, aber grundsätzlich, glaube ich, hat Account-to-Account seine Berechtigung überall. Die Frage ist nur, zu welcher Ausprägung. Also sind es 10% des Checkout oder sind es 50% oder ist es der ganze Checkout? Und wir haben natürlich auch Kunden, bei denen wir die einzige Zahlungsoption sind, klar.
Okay, was ist da eure These, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, was das für ein Market Share bekommen wird?
Also über alle Verticals hinweg, meinst du jetzt, oder speziell im Bereich Online-Shopping?
Ich würde jetzt erstmal sagen Online-Shopping. Online-Shopping? Glaube ich, ja schon der wichtigste Bereich ist.
Ja, also ich glaube, viele Händler, von mit denen wir sprechen, haben aktuell 50-60% Credit Card Share. Ich glaube, dass die nächsten 3 bis 5 Jahre davon mindestens die Hälfte über Account-to-Account läuft. Das glaube ich ist schon realistisch. Und das sehen wir auch. Also sowas wie 30%, glaube ich, ist absolut zu erreichen. Langfristig sicher noch mehr. Aber das würde ich sagen, ist mittelfristig so der Trend. Wir sehen jetzt auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja schon lange so Buzz um Open Banking Payments. Schon lange, ja, das wird natürlich der totale Credit Card Killer und alle kaufen nur noch mit ihrem Bankkonto online ein. Dieses Jahr 2023 sehen wir zum ersten Mal, dass viele große Händler sich proaktiv darum kümmern. Also wir kriegen große Händler, die sich bei uns melden.
Weil sie kostenbewusster arbeiten müssen, oder?
Ja, weil sie kostenbewusster arbeiten müssen, aber auch, weil sie mittlerweile gemerkt haben, okay, das wird jetzt langsam relevant. Also so letztes Jahr haben wir auch schon mit vielen Händlern gesprochen, aber da war eher noch so, es war noch sehr educational. Also es kam noch viel so, okay, wie funktioniert das? Was ist es eigentlich? Da haben wir noch sehr, sehr viel irgendwie Grundlagenwissen vermittelt. Mittlerweile, also in diesem Jahr hören wir viel, okay, wir haben uns entschieden, wir wollen auf jeden Fall Account-to-Account einbinden. Wir wissen noch nicht genau wann, aber wir wollen es machen. Und jetzt sondieren wir den Markt. Wer sind die Anbieter? Wie unterscheiden die sich? Also du siehst, das hat sich schon stark entwickelt. Also dieses Jahr ist so ein Jahr, wo wir das Gefühl haben, langsam bricht die Welle.
Okay. Wie unterscheidet sich das von den verschiedenen Ländern? Also könnt ihr sagen, dass in einigen Ländern das schon sehr viel höher ist als in anderen?
Ja, absolut.
Also wo ist das besonders hoch?
Also super stark die Märkte in Europa aktuell sind natürlich in Skandinavien, absolut, weil die schon eine Tradition haben. Finnland zum Beispiel hatte in der Vergangenheit so Bank-Buttons, da konntest du sozusagen mit deinem Bankkonto bezahlen, hast dann immer so einen relativ hässlichen Redirect bekommen auf die Bank, also weg von der Händlerseite. Das machen wir zum Beispiel grundsätzlich gar nicht. Also bei uns bist du immer auf der Seite des Händlers, keine Redirects, ist immer ein Conversion-Killer. Und das gibt es da aber schon seit 15 Jahren. Und deswegen gibt es sozusagen schon Leute, die da, oder ein großer Teil der Bevölkerung ist schon daran gewöhnt, mit dem Konto zu zahlen. Und das sind natürlich Märkte, die sind einen Schritt voraus. Die Niederlande sind ganz ähnlich. Da gibt es Ideal, starker lokaler Player. Da ist es auch schon ganz etabliert.
Wie Giropay sozusagen. Hm.
Genau, aber die da auch natürlich ganz oft auch von den Banken natürlich getrieben. Ne? In Schweden gibt es Swish. Also das sind so Hotspots in Europa. Das Baltikum zum Beispiel, da haben wir auch, sind wir auch stark. Da gibt es auch also ganz hohe Affinität zu Online-Zahlungen und auch Bank-Payments, eben auch, weil alles schon instant ist und schon lange. Deswegen natürlich die Händler das schon lange eingebunden haben. Also das sind so die Hotspots. Wo es weniger aktuell ausgeprägt ist, ist in Südeuropa. Was so ein bisschen damit zu tun hat, wie die Banken da auch arbeiten. Also da gibt es halt immer noch Banken, die Payments einfach rückabwickeln beispielsweise. Und das ist natürlich für die Händler immer schlecht, ist klar. Und dann ist natürlich der Incentive für den Händler, das auch so einzubinden in den Checkout, ist geringer. Aber so
was heißt das genau?
Also wenn du zum Beispiel als Verbraucher die Möglichkeit hast, eine Zahlung platzen zu lassen, so wie man das in Deutschland von der Lastschrift kennt, ne? Wo die Bank anrufen kann und sagen kann, hey, das will ich jetzt doch nicht mehr machen. Und wenn du das für ein Account-to-Account-Payment machen kannst, bedeutet das natürlich Aufwand für den Händler, weil dann plötzlich eine Zahlung im Grunde genommen retourniert wird ohne Grund, weil die Bank es einfach isoliert ausführt. Und das schwächt natürlich Open Banking Payments als Preposition am Markt sozusagen.
Und mit welcher Begründung machen die das?
Weil es immer schon so war. Weil im Grunde genommen Open Banking Payments so behandeln wie eine normale Überweisung. Und es ändert sich natürlich auch, die Banken ändern sich auch, die beobachten natürlich auch andere Länder in Europa und die Kategorie wächst insgesamt. Deswegen glaube ich, wird das mittelfristig kein Problem mehr sein. Aber es war es eben in der Vergangenheit. Und das hat natürlich den sozusagen den Rollout von Open Banking Payments behindert oder verlangsamt.
Hm. Wo ist das in diesen Märkten, wo es sehr populär ist, wo ist das im Checkout, also wenn man jetzt irgendwie im Online-Shop ist, wo ist das da schon platziert? Ist das dann quasi die dritte Möglichkeit oder die erste oder was?
Schon relativ populär, absolut, ja. Also in den Märkten, wo Account-to-Account schon größer ist, hast du es immer sehr weit oben. Absolut, weil die natürlich auch die Vorteile sehen gegenüber Kreditkarten. Ne? Definitiv, es ist immer günstiger als eine Kreditkarte eigentlich. Selbst bei großen Händlern, die schon relativ geleveragte Kreditkartenkosten haben, ist es dann immer so. Also speziell Skandinavien, Baltikum, Niederlande, so in dem Bereich ist es schon sehr populär. Ich glaube, da gibt es mittlerweile kaum noch Online-Shops, die es nicht abbilden.
Okay. Welche Rolle werden diese weiteren Funktionen wie Auszahlung oder was alles sonst noch denkbar ist?
Warum?
Quasi spielen?
In unseren Augen eine ganz große Rolle. Es geht im Endeffekt natürlich um den Mehrwert für den Händler. Und deswegen, ich habe, glaube ich, deine Frage gerade zu den Payouts gar nicht beantwortet. deswegen machen wir das natürlich auch, ne? Weil man damit einfach weitere oder breitere Use Cases abbilden kann. Und ganz oft zum Beispiel bei den Payouts ist es so, dass wir Händler haben, die sind damit angefangen vielleicht. Und du hattest ja gerade gefragt, in welchen Bereichen ist es populär.
Und die den Payouts versteht man es übrigens auch sofort, ne? Weil du willst ja sofort dein Geld haben.
Ja, das genau. Da ist die Verbraucher.
Das Incentive super hoch.
Ja. Der Mehrwert ist total klar. Interessanterweise ist es so, dass die Verticals, in denen es für den Verbraucher den größten Mehrwert hat, meistens Verticals sind, in dem es eigentlich keine klassische Payment-Infrastruktur gibt. Also beispielsweise Versicherung. Da haben wir momentan ganz viele interessante Gespräche, weil die ganzen Versicherungen jetzt verstanden haben, okay, das geht, ist relativ einfach auch, man Anbieter wie uns. Und die sind natürlich, die haben halt kein PSP dazwischen, weil die wahrscheinlich in der Vergangenheit ihre Payments über ihre Finanzabteilung gemacht haben, über irgendwelche Batch-Payments-Files, die einmal am Tag jemand bei der Bank hochlädt, als Beispiel. Und da machen wir natürlich auch viel Payouts-Use-Cases, absolut. Aber eben auch, wie eben besprochen, Marktplatz ist, glaube ich, ein super Beispiel, wo man eben beides braucht, Instant Payments und Instant Payouts. Und es ist natürlich auch eine Thema Retoure, eine Rückerstattung von einer Zahlung ist natürlich eigentlich auch nichts anderes als ein Instant Payout. Das heißt, du kannst dann auch im Grunde genommen Rückerstattung in Echtzeit anbieten, automatischerweise.
Hm. Inwiefern ist es manchmal vielleicht sozusagen aus Konsumentensicht diese Zeitverzögerung auch was Gutes, Stichwort Käuferschutz, Stichwort, ich will erstmal quasi gucken, ist das, jetzt keine Ahnung, bei eBay oder so, ich will erstmal gucken, ist das Produkt überhaupt gut, bevor ich bezahle. Mhm. Inwiefern passt da diese Account-to-Account-Payment-Logik?
Ich glaube, dass man, wenn man sich den Markt heute anschaut, Online-Shopping insgesamt, da hat sich ja viel getan die letzten Jahre. Und wenn ich das vergleiche mit so vor 10 Jahren als Beispiel, Da, glaube ich, hat man sich mehr auf den Zahlungsanbieter verlassen als heute. Ich glaube, heute verlässt man sich als Verbraucher mehr auf den Händler. Also ich glaube, wenn du, Beispiel Amazon, wenn dir das Produkt nicht gefällt, dann schickst du es so oder so zurück und verlässt dich dann nicht darauf, dass der Zahlungsanbieter irgendwie dazwischen treten muss. Das war sozusagen zu Beginn des Online-Shoppings noch anders, weil es da weniger Vertrauen gab und weil der Markt ja auch super fragmentiert war. Ne? Mhm. Also jetzt mittlerweile hat sich das alles konsolidiert. Die großen Online-Shops stehen ja nun mal für den Großteil des Volumens.
Bis auf so eBay-Kleinanzeigen und
genau,
so weiter.
Genau, gut, das ist ja klar. Das ist natürlich was anderes. Aber insofern, glaube ich, ist das für uns keine Hürde. Was man dazu sagen muss, ist natürlich, was so Vertrauen von Verbrauchern angeht, es ist ja eine super sichere Art zu zahlen. Also wir haben praktisch keine Fraud Losses bei uns. Der ganz große Teil unserer Händler hat noch nie einen Fraud erlebt mit Bright, weil ja alles mit einer Online-Banking-App sozusagen freigegeben wird. Das heißt, so diese klassischen Credit Card Fraud Themen, geklaute Kreditkartendetails etc., das tritt bei uns gar nicht auf.
Die Kollegen von Payment und Banking hatten rund um dieses Account-to-Account-Payment mal diskutiert, inwiefern ist das eigentlich eine eigene Firma versus ein Feature, was irgendwo anders integriert ist bei einem anderen Payment-Anbieter, der das einfach als eine weitere Bezahlmethode noch anbindet.
Mit anbietet.
Ja. Was ist da quasi eure Antwort? Ist ja von Investoren wahrscheinlich auch öfter gekommen.
Nee, tatsächlich das weniger. Aber natürlich, du meinst jetzt speziell nicht jetzt im PSP, der mehrere Zahlungsarten anbietet, sondern warum bietet zum Beispiel Klarna das nicht mit an, als in seiner Checkout-Lösung oder so?
Ja, oder auch sozusagen PSP, der selber das schon die Zahlungslösung hat, warum macht er das nicht sozusagen?
Dazu?
Ja, genau.
Gute Frage. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das aufzubauen. Also ich sehe ja, wie lange wir gebraucht haben, um unsere Technologie auf den Stand zu bekommen, wo sie heute ist. Da passiert ja durchaus mehr, speziell eben wie vorhin beschrieben, es nicht nur um den Bereich Payment Initiation geht. Das klar, ne? Also eine Open Banking Anbindung können, glaube ich, viele PSPs machen, aber wirklich die Rails darunter, so dass es wirklich einen Mehrwert gibt, das ist eben komplizierter, unser Netzwerk auch aufzubauen. Und speziell, wenn du noch dazu so Themen nimmst wie Backoffice, ne? Oder auch FX, ist bei uns auch ein großes Thema.
Also Wechselkurse.
Wechselkurse, genau. Also speziell, wenn du sagst, du bist jetzt ein Händler in Deutschland und du willst aber eben auch in alle möglichen Länder verkaufen. Bei einem klassischen Open Banking Produkt musst du ja Konten haben in den meisten Märkten, wenn der Anbieter dir das nicht gibt. Wenn der Anbieter dir die Konten gibt, ist es oft nicht real-time. Das heißt, from good to great ist da ein großer Schritt. Und da liegt aber oft der Unterschied. Und ich glaube, ein ganz einfaches Account-to-Account-Produkt, da wartet keiner mehr drauf aktuell. Und das, glaube ich, als PSP mal eben so dazu zu legen, ist gar nicht so einfach, wenn du es wirklich gut machen willst. Also das ist mein Blick darauf.
Okay. Es gibt jetzt ja mit Ivy einen sehr jungen Player, der gerade für Aufmerksamkeit sorgt, weil er irgendwie nach wenigen Wochen 20 Millionen oder nach wenigen Jahren 20 Millionen in so einer schwierigen Marktumfeld nochmal eingesammelt hat. Wie setzt ihr euch generell von den ganzen Spielern, die es im Markt gibt? Wie seht ihr die Wettbewerbssituation im Moment?
Absolut. Also Ivy kenne ich tatsächlich gar nicht besonders gut, aber ich habe es natürlich gelesen und war echt beeindruckt. Also Riesenrunde, auch für ein offenbar ziemlich junges Team. Also insofern natürlich super spannend. Ganz allgemein, was wir aktuell am Markt sehen, ist, dass sich natürlich viel bewegt, klar. Es gibt einige interessante Player in UK, glaube ich, die schon auch ein bisschen einen Vorsprung haben, speziell jetzt am britischen Markt, weil das auch ein sehr reifer Markt ist, weil die Infrastruktur gut ist, aber auch im Markt.
Wen siehst du da so? Token, TrueLayer?
Ja, also TrueLayer zum Beispiel, glaube ich, ist einer der größeren, absolut. Trustly ist auch ein großer Anbieter in Europa. Die sind schon sehr lange am Markt und kriegen deswegen relativ wenig Buzz ab, aber haben natürlich auch ein starkes Offering. Deswegen beobachten wir es natürlich schon auch. Also ich glaube, wo wir, unser Startpunkt ist ja 2019. Also nach PSD2. Das heißt, wir haben stark darauf fokussiert, im Grunde genommen wir haben stark davon ausgegangen, dass der Markt sich mehr und mehr in eine Commodity verwandeln wird. Und wir haben uns die Frage gestellt, wo ist dann der Mehrwert? Und deswegen haben wir auch unser Produkt, unsere Technik so aufgebaut, wie wir es gemacht haben. Weil wir schon damals gesagt haben, okay, das, was wir Connectivity nennen, ne? Also rein das Bündeln von verschiedenen Märkten und APIs etc., das wird, glaube ich, nicht das sein, wo man langfristig wirklich Kunden mitgewinnen kann, weil das eben viele machen können. Und die Realität ist auch, ich glaube, wer international Payments verkauft, und das mache ich ja mittlerweile schon so, das ist 15 Jahren, der weiß auch, es sind nicht alle Use Cases international. Es braucht nicht jeder Händler Abdeckung über irgendwie 15 oder 12 Märkte. Es gibt auch viele Companies, die brauchen einen Markt oder zwei Märkte. Und das hast du im Open Banking halt auch. Ne? Du hast halt an jedem Markt in Europa kleine Anbieter, sind 10 oder 15 Leute, und die haben halt ein Produkt für einen Markt. Und das ist natürlich nicht das beste Produkt in Europa, aber es reicht vielleicht für einen Teil der Use Cases. Und weil die natürlich klein sind, können sie es auch kostenmäßig sehr interessant gestalten. Und den Teil gibt's also auch. Den Teil der Konkurrenz gibt's also auch. Und auf der Annahme basierend haben wir eben stark darauf fokussiert, dass wir halt die Infrastruktur komplett selbst gebaut haben, damit wir da möglichst viel Mehrwert auch mit einbauen können. Wir sind eine Branded Payment Method. Also du weißt immer, dass du mit Bread bezahlst als Verbraucher. Wir machen kein White Label Payment. Das heißt, wir sind nicht sozusagen irgendwo bei irgendjemand anders under the hood, sondern wir sind immer direkt eingebunden beim Händler auch. Du siehst auch, wenn du eine Zahlung über Bread abwickelst, dass das Geld zu uns kommt, auf unseren Konten. Und du siehst natürlich auch bei den Echtzeitauszahlungen, dass es von uns kommt. Das heißt, wir haben einen Kundendienst in lokaler Sprache. Also wir sind sehr viel klassischer als Zahlungsmethode aufgebaut. Deswegen, wenn du auf unsere Website kommst zum Beispiel, siehst du auch eine Consumer-Frontpage. Und nicht irgendwie nur, was man bei vielen Anbietern natürlich sieht, irgendwelche Zahnräder und ne, die Infrastruktur dahinter etc. Also das war so ein bisschen unser Ansatz. Und dann haben wir ein bisschen mehr gebootstrapped, glaube ich, als die meisten anderen. Und waren deswegen fokussierter auf große Händler bisher. Also wir haben mehr große Kunden, wir machen weniger Longtail, weniger SME. Weil das auch ein Bereich ist, glaube ich, bei dem man mit PSPs zusammenarbeiten muss. Deswegen bin ich auch gar nicht so verliebt in diese Aussage, dass bei Account-to-Account es keine Middleman gibt, weil ein PSP als Middleman seine Berechtigung hat am Markt. Und die meisten großen Händler in Europa haben alle PSPs. Ne? Also das muss man sich halt auch vor Augen halten.
Wenn du jetzt gerade schon sagst, dass ihr auch als Marke immer wieder in Erscheinung tretet, ist dann quasi dein Plan so ein bisschen nach dem Klarna-Vorbild irgendwann stärker als Marke auch irgendwie nach vorne zu drängen?
Mhm. Ja, bei Klarna war ich ja nicht ganz unbeteiligt an dem Bereich. Ja, tatsächlich. Also wir sind eine Marke, eine Verbrauchermarke. Ich sehe das durchaus realistisch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass in zwei Jahren jeder in Europa mit Bread bezahlen will. Aber es ist, ich glaube, da muss man auch wirklich, es hat auch bei Klarna lange gedauert, bis wir da waren. Aber ja, wir sind eine Branded Payment Method. Und das ist auch tatsächlich die Strategie. Ich glaube auch, dass eine White Label Strategie ihre Berechtigung hat, aber dann bildest du halt ein anderes Marktsegment ab. Und das ist am Ende des Tages als Gründerin auch nicht meine Expertise. Ne? Also ich bin jemand, der gerne mit den Händlern arbeitet. Das ist unser Fokus. Und deswegen wird man uns in verschiedenen Szenarien einfach nicht sehen, wo andere vielleicht dann anders auftreten, definitiv.
Wie wird sich dieser Markt jetzt in den nächsten 18 Monaten verändern? Weil es gibt ja einfach unglaublich viele, die das anbieten. Wird es da Konsolidierung geben, Zukäufe, oder werden andere pleite gehen, oder was werden wir da sehen aus deiner Sicht? Weil für alle wird ja sicherlich kein Platz sein.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es ein wachsender Markt ist. Ne? Also die Kategorie wächst ja sehr, sehr stark. Das heißt, das ist jetzt weniger so, dass es einen begrenzten Markt gibt auf kurze Sicht, der unter wenigen aufgeteilt wird, sondern ich glaube, es gibt also mittelfristig noch für relativ viele Player am Markt auch Platz. Aber klar, logischerweise, irgendwann muss es sich konsolidieren.
Ich meine, jeder Händler wird ja maximal zwei, sozusagen ein Branded und ein White Label maximal einbinden.
Eigentlich brauchst du keine zwei. Ja. Du hast ja eigentlich auch keine zwei Credit Card Anbieter, ne? Als Beispiel.
Ja, es gab bei Now Pay Later gab es ja dann manchmal so, dass Klarna und ein White Label Möglichkeit eingebunden werden.
Aber selten eigentlich, ja. Ne? Stimmt, ja. Ja. Ist auch operativ übrigens gar nicht so einfach. Ja. weil das musst du ja noch als Händler abbilden können. Aber ich glaube tatsächlich, die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, haben auch nur einen mit dir. Also ich sehe sehr selten, dass es welche gibt, die zwei haben. Aber ja, insofern klar. Also der Markt wird kompetitiver, keine Frage. Es gibt kleinere Companies, bei denen ich glaube, dass es schwer wird. Das weiß ich offen gesagt, weil es bei uns auch nicht einfach war. Also es dauert einfach Zeit, ne? Also die Kundenbeziehung aufzubauen, das dauert. Und ich glaube, in dem aktuellen Funding-Environment ist einfach der Druck größer. Ich bin deswegen sehr froh, dass ich 2019 gestartet bin. Ich glaube, es ist momentan schwieriger, da wirklich auch immer wieder Funding zu bekommen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass es für die kleineren Player im Markt tatsächlich schwieriger wird. Bei den größeren kann ich mir vorstellen, dass sie mittlerweile Pipelines aufgebaut haben, sicher bei uns, die stärker sind. Ich meine, ich weiß ja auch, welche Kunden bei uns noch kommen, über die wir jetzt noch nicht sprechen dürfen beispielsweise. Und die Kategorie insgesamt wird natürlich weiter wachsen. Und das, muss ich sagen, hilft im Endeffekt aber auch dann allen. Ne? Also je mehr die Kategorie wächst, insofern ist die Konkurrenz gar nicht so ungesund, weil wir natürlich alle an den Markt gehen und alle die Kategorie gleichzeitig etablieren. Und insofern ist es auch nicht nur negativ, dass es mehr Konkurrenz gibt.
Alles klar, dann werden wir das mal genau im Blick behalten und hoffentlich nicht erst in 2 Jahren widersprechen. Vielen Dank, dass du hier vorbeigeschaut hast in Berlin, Lena. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.